Ja, ihr dürft gerne den Propheten Jesaja aufschlagen. Da machen wir Fortsetzung. Jesaja Kapitel 5, da sind wir jetzt angelangt. Ein kleiner Rückblick. Wir haben gemerkt, dass im Propheten Jesaja gerade die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk in verschiedenen Facetten gezeigt wird. Denken wir nochmal in Kapitel 1. Gott wird dort als Vater dargestellt. Und er sagt, ich habe euch als meine Kinder großgezogen, und dann die große Klage. Er sagt, ihr seid aber von mir abgefallen und daher kommt das Gericht. Das letzte Mal, Kapitel 2 bis 4, da haben wir Gott als den Hohen und Erhabenen vorgestellt bekommen. Und von dem Volk hieß es, dass sich selbst im Stolz gegen ihn erhoben hat. Und dann kommt wiederum Gericht. Jetzt sind wir in Kapitel 5. Und da wird Gott als Weingärtner vorgestellt, ähnlich auch im Neuen Testament, da haben wir auch ähnliche Passagen. Und er hat sich mit Israel einen Weinberg eingepflanzt und er sucht jetzt nach guten Früchten, aber leider findet er nichts vor, nur schlechte Früchte. Und daher kommt das Gericht. Also darum geht es im heutigen Text. Gott sucht Frucht in unserem Leben und die Frage ist, was werden wir ihnen am Ende überreichen? Ich lese die ersten 7 Verse. Das ist das Lied vom Weinberg. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hat einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Werk noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Also in den ersten beiden Versen haben wir das Problem geschildert, der unfruchtbare Weinberg. Das fällt sowieso immer wieder auf in den ersten Kapiteln. Es wird immer wieder betont, dass Gott sich unheimlich viel Mühe um sein Volk macht. Das heißt, der Weingärtner lässt es von seiner Seite nicht fehlen. Nun, was hat er gemacht? Zuerst ist die Rede, die Suche nach einem fruchtbaren Land. Wenn wir das jetzt mal übertragen für Israel, da denken wir natürlich an Israel, wie es herausgeführt wird und in das Land Kanaan gebracht wird, einem Land, wo Milch und Honig fließt. Dann weiter heißt es, ich habe euch von allen Hindernissen befreit, alle Steine weggenommen, alles, was stört. Da denken wir vielleicht gerade an die Landeinnahme, da waren die Kanaaniter da gewesen, der Götzendienst, das alles schrie zum Himmel empor. Und Gott hat dem Volk geholfen, diese Dinge auch aus diesem Land auszurotten. Und dann wurde das Volk Israel nach seinen Stämmen an allen Orten eingepflanzt. Und jetzt kommt noch etwas weiteres dazu. Da heißt es, ich habe noch einen Wachturm inmitten des Feldes oder inmitten des Weinbergs hingestellt. Wird unterschiedlich ausgelegt, aber vielleicht verstehen wir darunter Jerusalem mit dem Tempel. Das war so der Schutz des Landes gewesen. Ich habe das jetzt gestern noch mal gelesen, der Psalmist David, der in der Bedrängnis zum Tempel betet, dass der Herr schützen möchte. Also dieser Wachturm. Andere denken da auch an die Wächter Israels. Da denken wir vielleicht an die Propheten, an die Priester, die Gott extra auch dafür gegeben hat. Am Ende heißt es, ich habe einen Kelter ausgehauen. Das heißt, jetzt wird es Zeit, dass Frucht zu holen ist. Die Frucht soll eingebracht werden. Und wir merken auch, wie das hier geschrieben ist vom Ton. Der Weingärtner geht nach all der Mühe davon aus, dass gute Früchte da sind. Und jetzt kommt die Ernte und große Enttäuschung. Es sind nur schlechte Früchte zu bringen. Was sollen wir machen? Ich glaube, manchmal gibt es auch ein Missverständnis, auch bei den Gläubigen, zwischen dem, was Gott in unserem Leben tut und dem, wofür wir eigentlich auch verantwortlich sind. Also es gibt Gläubige, die meinen, wenn der Herr in meinem Leben wirkt, dann wird es am Ende doch alles gut gehen. Dann wird Frucht zu sehen sein. Aber ich glaube, die Bibel sieht das Ganze viel ausgewogener. Und wer die Bibel immer wieder liest, merkt das auch. Da gibt es eine Seite, was der Herr tut, und auf der anderen Seite, ja, wofür wir verantwortlich sind. Und wenn wir ehrlich sind und unser Leben beobachten, merken wir, nicht bei allen ist gleich viel Frucht zu sehen. Woran liegt das? Also wir merken, als liebender Vater und guter Freund, so wird er hier dargestellt, lässt es Gott an nichts fehlen. Er arbeitet an uns, Tag für Tag. Und jetzt ist es aber auch an uns dran, er reicht uns die Hand und sagt, geh mit mir mit, hab Teil an diesem Prozess des Fruchtbringens. Und dann schaut es eben doch nicht immer gleich aus. Ich will nur damit sagen, die Dinge im Reich Gottes laufen nicht automatisch. Es gibt eine Zusammenarbeit. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Israel hat versagt, Frucht zu bringen. Ich habe da gedacht auch an Johannes 15. Da haben wir so eine Parallele auch zu diesem Text. Nur da heißt es, oder Jesus spricht von sich selber und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und auch da ist verlangt von uns, dass wir mitarbeiten. Da heißt es nämlich, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das heißt, Jesus sagt sehr deutlich, du sollst in mir bleiben. Und dann beschreibt er auch, was das letztendlich bedeutet. Ja, die Lösung für das Problem, die Verse 3 bis 7, ist eine traurige Lösung. Es kommt das Gericht über diesen unfruchtbaren Weinberg Israel. In Kapitel 1 hatten wir auch schon mal eine Anklage gehabt. Doch da war es so gewesen, da wurden Zeugen aufgerufen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Himmel und Erde sollen bezeugen gegen Israel. Und wir merken auch, der Prophet Jesaja kann nicht ganz ruhig bleiben. Er meldet sich auch nochmal und bezeugt das auch und sagt, ich habe dasselbe gesehen. Hier ein bisschen anders. Hier werden die Schuldigen angesprochen, sie sollen selber reden. Und sie dürfen sogar bei Gott anfangen. Sie dürfen sagen, wo ist das Problem? Liegt das Problem bei Gott? Was hätte er besser machen können? Und wenn wir uns das jetzt mal durchlesen, die antworten gar nicht. Sie wissen genau, bei Gott gibt es kein Problem. Sie haben da nichts zu sagen. Sie können ihm nichts vorwerfen. Gut, sagt Gott, dann rede ich jetzt. Und er sagt, es bleibt jetzt nichts anderes übrig, nachdem ich alles getan habe, Tag für Tag euch beiseite zu schaffen. Wisst ihr, wir mögen das ja beklagen, aber wenn wir darüber nachdenken, müssen wir sagen, das ist ja eigentlich nur der natürliche Verlauf. Da pflanzt einer einen Baum ein, Jahr für Jahr wartet er, immer nur schlechte Früchte, da kommt nichts bei rum, was macht er am Ende? Der Baum wird gefällt. Wozu hat man den denn eingepflanzt? Man will Frucht sehen, das ist doch normal. Und so ist es auch bei Gott. Eine ähnliche Situation haben wir später in Matthäus Kapitel 21. Da fordert Jesus auch die religiösen Führer auf, die Dinge selbst zu beurteilen, ähnlich wie auch hier. Und er greift offensichtlich auch dieses Gleichnis auf, ein bisschen verändert. Er sagt, ein Hausherr pflanzt einen Weingärtner und dann gibt es dort Weingärtner, an die wird der Weinberg verpachtet. Und jetzt kommt die Zeit der Früchte. Und die Knechte werden ausgesandt, die sollen zu den Weingärtnern gehen, um die Früchte einzuholen. Und ihr kennt sicherlich die Geschichte, diese Knechte werden alle grausam behandelt, sogar umgebracht. Und dann die Idee des Hausherrn, er sagt, gut, dann werde ich meinen Sohn senden, den Erben, Vor dem werden sie ja wohl noch Respekt haben. Und was passiert? Die Weingärtner sehen ihn kommen und dann kommt die Idee auf, die sagen, Mensch, das ist doch der Erbe. Wenn wir den beseitigen, dann holen wir uns selber diesen Weinberg, dann gehört er uns. Und auch den behandelt man grausam, er wird getötet. Und dann die Frage von Jesus, was wird nun der Hausherr mit diesen Weingärtnern machen? Sprecht. Und dann kommt eine sehr gute Antwort von den Führern des Volkes, die sagen, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Und damit sprechen sie ihr eigenes Urteil. Sie sind nämlich die Weingärtner. Sie sind das, die Jesus am Ende ausliefern werden, die ihn loshaben wollen. Aber sie haben recht gesprochen. Es ist doch klar, dass der Hausherr Früchte sehen will. Und wenn die es nicht bringen werden, dann wird er sich irgendwelche andere Weingärtner holen, die ihm die Früchte bringen werden. Schwester, dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, dass wir Früchte bringen für unseren Herrn. Gehen wir über zu den Versen 8 bis 30. Hier haben wir Wehrufe und Gerichtssprüche über das Volk. Und wenn wir das so genau beobachten, werden wir feststellen, jetzt wird das Bild einfach nur noch konkreter dargestellt. Wir finden jetzt 6 Wehrufe und sie erzählen uns jetzt von dieser Ernte, die Gott vor sich hat. Und jetzt werden die einzelnen Früchte hervorgeholt und begutachtet. Warum sind die Früchte schlecht? Wir werden merken, trotz dieser ganzen Pflege des Weinbergs, alles nur schlechte Früchte. Im Prinzip 6 schlechte Früchte, die dargestellt werden. Und jetzt mein Anliegen. Wenn wir das Ganze so betrachten, ich werde das mal einfach so kurz immer durchgehen, lasst das erstmal auf euch wirken. Ich weiß, wir kommen vom Neuen Testament her, betrachten die Dinge auch vom Neuen Testament und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dennoch sollten wir wissen, diese Dinge können auch bei uns vorkommen. Und vielleicht wäre es doch an der Zeit, dass wir diese schlechten Früchte beiseite schaffen. Denkt nochmal an Johannes 15. Der Weingärtner, dort Gott, der arbeitet an diesem Weinstock oder auch an die Reben eher gesagt. Und was macht er dort? Da heißt es, er reinigt das Ganze. Das heißt, alles Faule und alles, was nicht nützlich ist, muss weggeschnitten werden. Warum? Weil das die Energie wirklich wegsaugt für das Gute. Und so ist das auch in unserem Leben. Diese schlechten Früchte, die vielleicht bei uns dranhängen, saugen das Gute weg. Es bleibt keine Kraft für das Gute übrig. Es stört. Und deswegen beobachtet das und vielleicht werdet ihr feststellen, stimmt, das kommt auch in meinem Leben vor. Dann lasst den Herrn dran, damit er das abschneiden kann, damit das wegkommt. Das erste Wehe, Verse 8 bis 10, über die Habgierigen. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt, und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscharen. Fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bat geben und ein Homer Samen nur ein Eva erzielen. Also das erste Weh oder die erste schlechte Frucht, die Habgier. Wo finden wir Habgier? Meistens finden wir es ja nicht da, wo gar nichts da ist. Was meine ich damit? Wenn jemand nichts hat, dann ist er meistens erstmal nicht habgierig. Habgier entsteht meistens dort, wo man schon Dinge hat, aber nicht genug bekommen kann. Immer mehr haben möchte. Und wir merken, gerade in unserer westlichen Welt haben wir damit oft ein Riesenproblem, weil wir schon so viel haben, aber nicht genug bekommen können. Das beobachten wir schon bei den Kindern. Du gehst mit denen einkaufen und dann kommt folgende Aussage: Nur noch dieses eine Spielzeug und ich werde nach nichts mehr fragen. Wir kennen das. Woher kennen wir das? Wir kennen das von uns. Wir wissen auch, wie die Geschichte ausgehen wird. Das nächste Mal dieselbe Frage. Wir wissen das. Das kennen wir von uns selbst. Habgier lässt einen nicht in Ruhe, macht einen sehr, sehr unruhig. Denk mal an den König Ahab, Der hat alles gehabt. Obwohl eine Sache fehlte noch. Da geht es auch um einen Weinberg, der gehört aber leider dem Naboth. Der ist so unruhig darüber, denn er möchte aus diesem Weinberg gern einen Gemüsegarten machen. Das verstehe ich nicht, aber es war irgendwie doch sein großes Anliegen. Er geht zu ihm, kriegt eine Absage. Und dann beschreibt die Bibel uns, wie unruhig der wird. Er ist rastlos. Es heißt sogar, er legt sich hin mit dem Kopf an die Wand. Er möchte mit keinem mehr sprechen. Er verweigert das ganze Essen. Hier endet die Geschichte. Naboth wird getötet. Er wird getötet, damit er seinen Gemüsegarten bekommt. Also wir merken, Habgier kann einen sowas von im Griff haben. Nicht mehr in Ruhe lassen. Und deswegen wundert mich das auch nicht, dass wir das im Epheserbrief und auch im Kolosserbrief so beschrieben bekommen. Da heißt es, Habgier ist Götzendienst. Das wird zu einem Götzen, was einem nicht mehr in Ruhe lässt, was wir anbeten, auch innerlich schon. Deswegen die Frage an uns, was sammelst du dir an? Was lässt dich nicht in Ruhe? Wo kannst du nicht mehr genug davon haben? Das muss jeder selber beantworten. Wir lesen in 3. Mose 25, Vers 23, dass das Land, also das Land Israel, das ist letztendlich Gott gehört. Wisst ihr, und das ist gut zu wissen, wer der eigentliche Eigentümer ist. Das vergessen wir ja manchmal. Wisst ihr, und wenn die Sachen grundsätzlich, was wir besitzen, eigentlich Gott gehören, dann ist es ja normal, dass wir erstmal zu ihm gehen und fragen. Und vielleicht sollten wir Gott auch viel häufiger fragen. Ist das für mich in Ordnung? Ist das nützlich, wenn ich das kaufe? Oder sammle ich mir hier wieder Dinge an? Lasst Gott das. Lasst Gott das zuteilen in unserem Leben. Und was wir hier auf jeden Fall im Jesaja-Text schon merken, ist, Gott wird uns nicht alles geben. Das kritisiert er hier nämlich. Die haben sich ein Grundstück nach dem anderen geholt, nur für sich. Und den anderen keinen Platz mehr gelassen. Das wird Gott in unserem Leben niemals zulassen. Weil das schädlich ist für uns, wenn wir alles besitzen. Wir brauchen nicht alles. Es tut uns nicht gut. Dann kommt das Gericht. Wir lesen das. Der Gewinn, die Habe zerrinnt so langsam in den Händen. Ja, der Besitz wird weggenommen. Oder eigentlich, wenn wir es konkreter sagen wollen, nicht der Besitz wird weggenommen, sondern die Besitzer kommen weg. Es ist ähnlich wie beim reichen Narren, der sich alles angesammelt hat und meint jetzt, hätte er genug, dann bekommt er Folgendes zu hören. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Der Besitz bleibt, der bleibt an seinem Ort, aber der Besitzer, der kommt weg. Das macht Gott. Jesus sagt Ähnliches auch bezüglich der Rebe, die keine gute Frucht bringt, die abgetrennt ist von ihm. So wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Ein sehr hartes Wort. Ein sehr hartes Wort an die Jünger gerichtet. Gehen wir weiter, die Verse 11 bis 17. Das zweite Wehe über die Genusssüchtigen. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen, und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht, und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger, und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf, und seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein im Gericht und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähren, in den verwüsteten Fluren der Fetten. Martin Lloyd-Jones, der Prediger aus England, der hat mal auch eine Predigtreihe, glaube ich, gerade über dieses Kapitel gehalten. Es wurde auch in einem Buch zusammengefasst vom 3L Verlag. Ich habe das zwar nicht gelesen, aber mir gefällt der Untertitel. Da heißt es nämlich Gottes Antwort auf die Spaßgesellschaft. Und ich glaube, gerade dieses Wehe passt sehr gut dazu. Wir leben in so einer Spaßgesellschaft. Und ich glaube, das passt hier sehr gut. Und selbst auch die Gemeinde Jesu hat so ihre Probleme damit. Denn was wir in der Welt finden, finden wir auch irgendwann häufig in den Gemeinden wieder. Paulus beschreibt ein Problem der Endzeit so unter der Christenheit: Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das wird ein großes endzeitliches Problem sein. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir doch, wie schnell das in die Gemeinde hineingekommen ist. Gerade durch Medien und so weiter, dass wir auf Vergnügen aussenden. Wie schaut das hier aus? Wir sehen das schon früh morgens im Rauschzustand, abends die Party, laute Musik, Tanz. Und wenn wir mal so Umfragen machen würden, auch diesbezüglich, würden gerade viele junge Leute sagen, aber nicht nur junge, die würden sagen, das ist der Sinn meines Lebens. Ich lebe dafür. Ich lebe für Spaß, für Vergnügen. Und viele von uns haben so gelebt. Vielleicht nur fürs Wochenende gelebt, weil man das dazu so leben konnte. Und irgendwann reicht das Wochenende nicht. Dann hat man für den Abend gelebt, weil man es vielleicht da schon praktiziert hat. Wir merken, der Mensch ist drauf aus. Wie das hier dargestellt wird, irgendwann wird das zu einer regelrechten Sucht. Nur Sucht müssen wir richtig verstehen. Die Sucht nach der Bibel ist nicht einfach eine Krankheit. Dazu haben wir es gemacht. Sucht ist keine Krankheit. Sondern die Bibel ist da sehr deutlich. Sucht ist eine Sünde, von der wir nicht loslassen wollen. Und das stimmt, irgendwann kettet eine Sünde einen. Und dann merken wir, es geht auch nicht mehr so einfach, davon loszukommen. Ich habe jetzt den 2. Petrusbrief gelesen, da wird das ähnlich formuliert, 2 Vers 19. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Am Anfang denken wir ja immer, wir sind Herr darüber. Und irgendwann merken wir, dass das plötzlich wendet. Da ist plötzlich die Sünde Herr über uns. Und sie hat das Sagen über unser Leben. Aber das sollten wir grundsätzlich wissen. Jede Sünde, wirklich jede Sünde hat das Potenzial, uns zu fesseln. Hebräer 12 sagt das so deutlich in Vers 1. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Sünde umstrickt und zieht immer fester, wie so eine Schlange. Hier wird besonders der Alkohol angesprochen, aber ich denke, wir können auch jede andere Droge da hineinpacken. Oft wollen Leute ja nicht zugeben, dass sie damit ein Problem haben. Woran merken wir, dass wir ein Problem haben? Vielleicht auch mit solchen Dingen oder mit anderen. Hier wird das sehr gut beschrieben. Wenn das die ersten Gedanken am Morgen schon sind. Jemand wacht auf und denkt, wie bekomme ich das her? Wie kann ich so leben? Da merken wir schon, da sind wir hineingekommen in diese Fesseln. Ich habe eine Empfehlung für uns alle, wenn wir merken oder der Herr uns das auftut, dass wir vielleicht irgendwo gefesselt sind. Macht mal eine längere Fastenzeit. Jetzt meine ich wirklich nicht nur 1, 2, 3 Tage, dass man es mal ausprobiert, einen Monat, vielleicht länger. Und sagt dem Herrn, ich habe den Eindruck, das sind meine Probleme. Und jetzt werde ich mal 1 Monat, 2 Monate, vielleicht auch länger fasten. Ich werde das nicht tun, hilf mir dabei. Und wisst ihr, woran man merkt schon, dass man ein Problem damit hat? Dass es kaum aus dem Mund herauskommt. Weil man schon überlegt, wie werde ich das schaffen. Und das hört ihr immer wieder, Leute, die zum Beispiel so am Handy hängen, wenn du ihnen sagst, 1 Monat lang kein Handy, die werden sagen, ist unmöglich. Und dann werden sie dir aufzählen, warum sie das Handy brauchen, warum es nicht geht. Wisst ihr, es geht alles. Es geht alles. Und wenn man sich erstmal auf den Weg macht, dann merkt man, dass es geht. Weil der Herr sofort da ist, wo wir solche Entscheidungen treffen. Also, probiert es einfach aus. Bringt es den Herrn. Was auffällt ist bei Genusssüchtigen, dass sie sich grundsätzlich nach und nach wenig für andere Menschen interessieren. Es dreht sich alles um das Vergnügen. Ja, natürlich haben sie auch immer wieder ihre Freunde, aber wir merken, die Freunde sind nur noch dazu da, um mit ihnen das Vergnügen zu teilen. Andere haben dann oft keinen Platz mehr. Das ist traurig, aber hier wird eigentlich was viel Schlimmeres dargestellt. Hier heißt es nämlich, dass man Gott ausgegrenzt hat, dass man auf ihn nicht mehr hört, dass man ihn beiseite schiebt. Und wer total gefangen ist in diesen Lust und Vergnügen, denken wir auch an den lauten Lärm der Partys, der hört irgendwann Gott nicht mehr. Und Gott redet sehr deutlich hier, sogar sehr streng. Vielleicht kommen schon schlimme Dinge ins Leben hinein und man merkt es einfach nicht. Man ist taub geworden. Und das kritisiert Gott hier. Und sagt, ihr merkt gar nicht, dass ich am Wirken bin. Ihr seid taub geworden. Und dann kommt der Einbruch. In diesen Gerichtsankündigungen haben wir einige Anspielungen. Vorher war die Rede davon, dass man essen, gegessen hat, getrunken hat und plötzlich hat man nichts mehr. Man hungert, man dürstet. Vorher war man maßlos gewesen, hat maßlos gelebt. Und jetzt kommt plötzlich das Totenreich und es wird genauso beschrieben, maßlos. Es verschlingt alles, was es bekommen kann. Und so merken wir, Gott macht ein Ende mit dieser Spaßgesellschaft. Und irgendwann kommt das Ende. Und jetzt merken wir, jetzt kann Gottes Wirken nicht mehr ignoriert werden. Jetzt wird das sehr, sehr klar. Also das ist für uns jetzt auch die Frage hier am Ende dieses Wehe. Will ich nicht selber lieber dem Ganzen ein Ende machen, bevor Gott so in mein Leben hineingreifen muss? Die Verse 18 und 19, das dritte Wehe. Jetzt geht es um die boshaften Spötter. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen, die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir sehen. Der Ratschluss des heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Ich meine, der Mensch ist ja sehr geschickt, sich selber etwas vorzumachen. Das haben wir schon gerade gehört. Er zieht quasi die Sünde hinter sich her oder vielleicht auch ein anderes Bild. Er zieht die Sünde an sich heran, wie so an einem Seil und fragt die ganze Zeit spöttisch, na und, wo ist er, wo ist er? Er kommt ja gar nicht, er tut ja nichts gegen meine Sünde. Und ich glaube, in diesem Vortäuschen sind wir Sünder ohnehin Künstler. Wir merken das manchmal nicht, wie schnell die Jahre hinweggehen, dass wir nur noch kurz davor stehen, Gott irgendwann zu sehen. Und doch hat der Mensch den Eindruck, er lebt ewiglich. So leben wir ja meistens, als ob wir ewig hier auf dieser Erde leben würden. Gottes Antwort ist hier sehr klar, es gibt wieder einen Wehespruch. Er sagt, je schneller du die Sünde und je energischer du die Sünde zu dir ziehst, desto schneller wird auch das Gericht da sein. Und manchmal sieht man das. Menschen werden so abrupt von dieser Erde weggenommen, das haben wir uns nicht vorstellen können. In 2. Petrus 3, da geht es wieder um die Endzeit, da wird wieder gespottet, da heißt es, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und das kennen wir. Ja, wo bleibt Gott denn schon? Wo ist das Gericht? Ihr redet ständig von der Wiederkunft. Der kommt ja nicht. Und dann heißt es weiter, die übersehen etwas, absichtlich heißt es da. Es ist nämlich Folgendes, die Welt, die ist nicht immer gleich geblieben. Es gab mal eine Zeit, wo die Leute auch gespottet haben. Da war nämlich ein Mann unterwegs, der Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit, der hat genau dasselbe gesagt. Es kommt bald das Gericht. Und er wurde ausgelacht, verspottet. Und plötzlich kam es dann. Die Riesenflut, alles überschwappt. 8 Menschen überlebten. Gott sagt, und so wird das am Ende auch sein. Die Menschen werden lachen und spotten. Und er sagt, da wird nicht mehr Wasser kommen, sondern ein gewaltiges Feuer. Das sollten wir uns einfach auch zu denken geben. Ich möchte uns das nochmal persönlich auch nochmal mitgeben. Auch wir Christen sollten die Dinge nicht ausreizen. Ich denke an Paulus' ernste Worte, er sagt das mehrmals. Irrt euch nicht. Da spricht er nicht zu irgendwen, zu irgendwelchen Ungläubigen, sondern er spricht zu den Gläubigen. Irrt euch nicht. Warum sagt er das? Weil Gläubige sich manchmal irren. Weil sie den Eindruck haben, bei mir wird es aber am Ende anders ausschauen. Der sagt, mach dir nichts vor. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht. Wenn ihr diesen Lebensstil führen werdet und nicht umkehrt, irrt euch nicht. Egal welche Theologie du vertrittst, auch wenn du sagst, das Heil ist sicher, irr dich nicht. Wenn du diesen Weg weiter verfolgen wirst, wirst du das Reich Gottes nicht erben. Das ist sehr, sehr deutlich. Ein anderer Vers, wo Gott das sehr deutlich macht. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Er sagt das sehr deutlich. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und deshalb fürchtet ihn und lebt entsprechend. Vers 20, das vierte Wehe. Jetzt geht es um die Wahrheitsverdreher. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ich werde das nur kurz behandeln, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. In 1. Mose 1, Vers 5, damit beginnt die Schöpfung, da definiert Gott die Dinge folgendermaßen. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, die Dinge so zu benennen, wie Gott sie nennt. Und es war für ihn sehr, sehr klar. Licht, Tag, Finsternis, Nacht. Und dazu sind wir aufgefordert, dass wir dabei bleiben, bei Gottes Definitionen von den Dingen. Ich brauche euch da nicht viel zu erzählen. Heute geht es um ganz selbstverständliche Dinge, die nicht mehr klar sind. Allein dieser Satz, als Mann und Frau erschuf er sie. Was werden da für Debatten gehalten heute? Wie viele Geschlechter es gäbe und was weiß ich. Als Mann und Frau erschuf er sie. Das ist Gottes Definition. Es gibt einen Mann und es gibt eine Frau. Das war auch immer klar gewesen. Wir merken einfach, die Menschen, die steigen immer wieder auf das Schiff und gucken, wohin das Schiff sich wendet. Da wollen sie dabei sein. Und dazu sind wir aber aufgefordert als Christen. Wir brauchen Rückgrat, gerade in der heutigen Zeit, damit wir die Dinge so definieren, wie Gott sie definiert. Und das sind ja Kleinigkeiten oft. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, da ging es um biblische Kriterien für Pastoren. Ich nannte ihr dann so ein paar Dinge, dann hielt sie inne und sagte, das heißt nur Männer? Sagte ich, ja, nach der Bibel wirklich nur Männer. Ich weiß, das gefällt dir jetzt überhaupt nicht. Ich sage, aber da sind wir ganz katholisch. Ja. Das sind Kleinigkeiten. Es geht heute um viel, viel mehr als das. Wir müssen dabei bleiben. Fünftes Wehe, Vers 21, über die Stolzen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Kapitel 2 bis 4 geht es ganz viel um solche Menschen, um unseren Stolz. Wir hatten schon gesagt, das sind Menschen, die ständig andere belehren wollen, sich aber selbst nicht belehren. Oder wie man es auch gerne sagt, Menschen, die sich selbst gerne reden hören. Gibt es auch viele davon. Was wir immer wieder merken, stolze Menschen sind unerträglich, von ihrer Art schon. Und besonders für Gott. Er hasst es furchtbar. Die Bibel sagt uns das immer wieder, Gott widersteht gerade dem Stolzen. In Matthäus 11, Vers 25 lesen wir, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Wem offenbart sich Gott? Nicht den Weisen und Klugen dieser Welt oder die meinen, dass sie weise und klug sind, sondern die zu Gott kommen und sagen, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne wissen. Würdest du mich unterrichten? Wisst ihr, da ist Gott ganz offen. Und da denken wir gerade an die Jünger, so einfache Leute, Fischer, Zöllner. Und die waren so offen und sagen, Herr Jesus, belehre du uns. Lehre uns beten. Wir können doch nicht mal richtig beten. Wir meinen immer, Gebet geht einfach so, jeder kann beten. Nein, Gebet muss gelernt werden. Ich habe zu dem Herrn Jesus schon öfter gesagt, lehre mich beten. Ich möchte beten lernen. Also das Kennzeichen eines Weisen ist, dass er lernwillig ist. Das heißt, das ist jemand, der in der Schule Gottes bleibt. Da ist ja oft das Problem. Die einen steigen ein in Gottes Schule, dritte Klasse vorbei, verschwinden sie da. Bibelschule zu Ende, jetzt weiß ich's. Wir müssen in Gottes Schule bleiben. Sprüche 1, Vers 5, wer weise ist, der hört darauf und er vermehrt seine Kenntnisse. Der geht immer weiter. Jakobus 3, Vers 17, da geht es um die Weisheit von oben, das heißt, die kommt von Gott her. Unter anderem heißt es, sie lässt sich etwas sagen. Das ist Weisheit, wenn man sich etwas sagen lässt. Ich glaube, im Reich Gottes sind deshalb gerade viele Christen nicht zu gebrauchen, weil man denen kaum etwas sagen kann. Es gibt viele Einzelkämpfer, das fällt mir auf, hier gerade in Niederbayern, sehr viele Einzelkämpfer. Einzelkämpfer, die immer wieder auch tönen und sagen, ich und Gott, wir beide alleine unterwegs. Und vergessen, dass Gott eigentlich eine Gemeinde gegeben hat. Brüder und Schwestern, die einem helfen sollen, weiterzukommen. Sie merken nicht, dass Gott oft gerade durch diese Leute zu einem reden will. Guck mal das Volk Israel. Ja, sie hatten das Wort Gottes. Und immer wieder mussten sich etwas sagen lassen durch Priester, durch Propheten, die immer wieder neu kamen. Sie mussten Menschen zuhören, weil Gott durch Menschen sprach. Oder, was wir auch gerne haben, dass Leute sagen, nein, so bin ich eben nicht, ich lasse mir schon etwas sagen. Aber wenn man genau hinschaut, von wem sie sich etwas sagen lassen, dann sind es meistens nicht Leute aus der Gemeinde, sondern die sind irgendwo. Da gibt es einen Bruder Nestvogel und Benedikt Peters, von dem lässt man sich noch was sagen. Aber bloß nicht denen aus der Gemeinde. Das sind Leute, die weise sind in ihren Augen. Sechstes W. Über die Gesetzlosen, Verse 22 bis 24. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub aufliegen. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscher verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. Ich glaube, das Erste, was hier so genannt wird, das ist so typisch für Männer, so Kneipenhelden, die dann zählen, wie viel Maß Bier sie da geschafft haben. Völlig albern. Also wer verträgt am meisten? Aber wenn wir aber mal allgemein schauen würden, wer sind so unsere Helden, auch in der Gesellschaft? Sehen wir ja schon bei den Kindern. Kinder suchen auch immer wieder Helden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Sie suchen jemanden, dem sie nacheifern können. Mutproben sind immer wieder dran. Aber wir merken, weil es oft keine Glaubenshelden gibt, sind das irgendwelche andere Personen. Und oft auch sehr traurig und auch sehr tragisch. Wir hören das immer wieder, dass Kinder da irgendwelche Mutproben machen. Sie wollen tapfer sein. Vielleicht habt ihr das gehört mit diesem Ohnmachtsspiel, dass Kinder anfangen, sich selber zu würgen, wie weit sie es schaffen. Ich habe jetzt letztens gelesen, weltweit 20 Kinder schon gestorben bei diesem Spiel. Da fragt man sich, was haben die für Helden? Was sind ihre Helden? Wisst ihr, die brauchen nicht diese Helden im Kino, diese Supermänner, die eigentlich nicht wirklich Männer sind. Die brauchen ganz andere Helden und die fehlen. Ihnen fehlen echte Helden, Glaubenshelden. Wisst ihr, ein wahrer Held für uns ist zum Beispiel Johannes der Täufer. Von dem lesen wir, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Das ist das Eigentliche. Wenn man ein Held ist vor Gott, stellt euch das mal vor, wenn Gott zu dir sagt, du bist ein Held, und dann heißt es weiter, wie war es bei ihm mit dem Alkohol? Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das heißt, darauf hat er gar nichts gegeben. In diesem Sinne war er ein Asket gewesen. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an, getrieben von dem Heiligen Geist. Das war sein Kennzeichen. Und deswegen fand man ihn da irgendwo in der Wüste, der hatte komisches Zeug an, hat komisches Zeug gegessen und er war ein Glaubensheld. Wisst ihr was? Und die Leute sind dahin gepilgert, weil sie merkten, der ist wirklich anders. Der ist völlig anders. Der redet nicht nur, man braucht ihn nur anzugucken, man merkt, er ist anders. Wir brauchen Glaubenshelden. Über das Zweite möchte ich hier nicht groß sprechen. Hier geht es um Ungerechtigkeit und die Frage, auf welche Seite schlägt man sich. Bei ihnen merkte man immer wieder, wo es etwas rausspringt, da fand man die. Ja, und da geht es um Bestechungsgeschenke und so weiter. Wir kommen zum Abschluss. Die Verse 25 bis 30, da kommt jetzt das endgültige Gericht. Da sehen wir die Zuchtrute Gottes und ein Feind kommt herbeigeeilt. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Und er wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen. Und siehe, es wird schnell und eilends kommen. Unter ihnen ist kein Müder und kein Strauchender. Keiner schlummert und keiner schläft. Keinem geht der Gurt seiner Lenden auf, keinem zerreißt ein Riemen seine Schuhe. Seine Pfeile sind geschärft und alle seine Bogen gespannt. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine, anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturmwind. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwin. Es brüllt wie die Junglöwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit und kein Retter ist da. Und es wird über ihm brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen. Schaut man aber zur Erde, siehe, so ist da dichte Finsternis und das Licht wird durch ihr Gewölk verdunkelt. Hier ist die Rede vom ausgestreckten Arm Gottes. Also wer mehr davon lesen will, der muss nur den Propheten Amos mal lesen. Da finden wir das immer wieder. Und das ist hier kein gutes Zeichen. Gott hält seinen Arm ausgestreckt. Das bedeutet, er übt Gericht und er zieht nicht mehr zurück, bis das Gericht vollführt ist. Und so merken wir, die Feinde kommen über Israel heran und am Ende haben wir nur noch Dunkelheit. Und das wollte ich uns nochmal mitgeben, gerade bei diesem Gerichtstext. Gott hat eine enorme Geduld. Davon lesen wir immer wieder in der Bibel. Aber die Bibel ist auch sehr ausdrücklich. Wenn Gott sich mal aufmacht zum Gericht, da müssen wir ganz ehrlich sein, dann wird es heftig. Dann wird es wirklich heftig. Weil wenn Gott dann Sünde richtet nach dieser langen Geduldzeit, dann bleibt oft nicht viel übrig. Manchmal nur ein kleiner Rest. Und das ist wiederum dann seine Gnade. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr eine Zuflucht am Tag der Not und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Das ist Nahum 1. Da merken wir, wie heftig das ist. Ich möchte abschließen. Ich hatte schon zum Anfang gesagt, wir kommen vom Neuen Testament her. Und das ist wichtig, auch dass wir solche Textstellen vom Neuen Testament her betrachten. Am Anfang wurde Gott uns als ein Geliebter vorgestellt, als mein Freund. Und wer von Gott erlöst wurde, der nennt ihn auch so. Da kannst du Gott sagen, du bist mein Geliebter, du bist mein Freund, du meinst es gut mit mir. Und dann wollen wir trotzdem die zweite Seite nicht vergessen und dieses Lied vom Weinberg ernst nehmen. Vielleicht hat Gott dir etwas gezeigt, Früchte, die nicht stimmen, die der Weingärtner gerne abschneiden möchte, aber du bist vielleicht schon lange dabei, wehrst dich, obwohl du es genau weißt, dass man da was machen sollte. Da möchte ich dich wirklich inständig bitten, mach da mal wirklich eine klare Sache. Sag dem Herrn das. Sag dem das. Und sag ihm auch, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Schneid du alles ab, egal wie weh das tut. Und das tut weh. Das tut weh. Da gibt es auch ganz andere Stellen noch dazu. Das sagt uns zum Beispiel der Johannesbrief. Aber da heißt es nämlich, wenn wir gelitten haben, dann haben wir abgeschlossen mit der Sünde. Sünde wegzutun, da leidet man. Das tut weh, weil das Fleisch ja nach diesen Dingen begehrt. Aber es heißt, wer bereit ist zu leiden, hat abgeschlossen mit der Sünde. Amen.